Moral kontra Wissenschaft. Nehmen wir zum Beispiel den Beschluss der früheren rot-grünen Bundesregierung, die deutschen Kernkraftwerke in den nächsten Jahrzehnten abzuschalten. Für die große Mehrheit des deutschen Volkes, uns selbstverständlich eingeschlossen, ist er ein Markstein weitschauender, verantwortlicher Politik. Denn die Kernkraft ist eine ökologische Zeitbombe, die nicht früh genug entschärft werden kann. Dies belegen die sich häufenden Leukämiefälle im Umkreis von Kernkraftwerken, die gesundheitsschädlichen Nebeneffekte der Atommülltransporte, vor allem aber der GAU von Tschernobyl, bei dem 125.000 Menschen ums Leben kamen. Unser rechter Tischnachbar, der Atomphysiker, will von alledem nichts gelten lassen. Ein Zusammenhang zwischen Kernkraftwerken und erhöhtem Krebsrisiko in der Umgebung, sagt er, sei in mehreren Studien geprüft worden. Stets mit negativem Ergebnis. Nach den Messungen des Bundesamts für Strahlenschutz entspreche die Dosis, die das Begleitpersonal der Atommüll- oder Castortransporte abbekomme, etwa der kosmischen Strahlung bei einem Hin- und Rückflug nach New York. Bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, räumte er ein, habe es tatsächlich Tote gegeben, aber nicht 125.000, sondern höchstens 50, hauptsächlich unter den völlig unzureichend ausgerüsteten Rettungsmannschaften. Außerdem sei bei 1.800 Kindern Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden, eine seltene, aber heilbare Krankheit. Die immer wieder genannte Zahl 125.000 stamme vom ukrainischen Gesundheitsminister, der damit sämtliche zwischen 1986 und 1996 in der Ukraine gestorbenen Menschen gemeint habe. Eine im statistischen Vergleich keineswegs auffällige Menge. Die wahre Katastrophe von Tschernobyl sei die überstürzte Umsiedlung ganzer Gemeinden gewesen, was zur Auflösung von Familien, Arbeitslosigkeit und anderen sozialen Verwerfungen geführt habe. Da Zahlen unter unserer Würde sind, wenden wir uns an unseren Nachbarn zur Linken, den Meteorologen, und fragen ihn, ob er Sonne und Wind nicht der Kernkraft vorziehe. Er habe nichts gegen die erneuerbaren Energien, versichert er. Andererseits könne er nicht daran vorbeisehen, dass Kernkraftwerke vom Wetter unabhängig seien, ungleich leistungsstärker und unauffälliger als ein Wald von Windmühlen. Derzeit liege der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromversorgung bei 3%. Mit massiven staatlichen Subventionen könne er in absehbarer Zukunft vielleicht verdoppelt werden. Dann blieben aber immer noch 94%, die, wenn man auf die Kernkraft verzichte, aus fossilen Quellen, Kohle, Erdöl oder Erdgas, erzeugt werden müssten. Seien die fossilen Brennstoffe aber nicht, setzt er mit treuherziger Miene hinzu, die Hauptschuldigen an der Luftverschmutzung, dem Treibhauseffekt und der zunehmenden Erwärmung der Erde mit ihren verheerenden Nebenwirkungen wie dem Abschmelzen der Gletscher und dem Verschwinden ganzer Landstriche unter dem Meeresspiegel? Selbstverständlich bejahen wir seine Frage, worauf er in fröhliches Lachen ausbricht, als hätte er uns gerade einen Aprilscherz erzählt. Die Verschmutzung der Luft durch die klassischen Schadstoffe Kohlenmonoxid, CO, und Schwefeldioxid, SO2, sagt er, habe sich in den letzten Jahrzehnten mehr als halbiert. Wir hätten zwar heute den Smog-Alarm, aber den Smog von früher, den wir aus alten englischen Kriminalfilmen kennen und an dem jedes Jahr Tausende von Londonern starben, gäbe es längst nicht mehr. Mit dem Treibhauseffekt hätten diese Schadstoffe ohnehin nichts zu tun. An ihm seien hauptsächlich Wasserdampf, H2O, und Kohlendioxid, CO2, beteiligt. Der Treibhauseffekt sei auch per se nichts Schädliches, sondern im Gegenteil lebensnotwendig. Ohne die atmosphärische Hülle, die die Erde wie die Scheiben eines Gewächshauses umgebe, hätten wir eine Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad. Der menschliche Energieverbrauch trage zu dieser Hülle nur wenig bei, genauer gesagt 3%. Die übrigen 97% seien die Folge natürlicher Emissionen von Ozeanen, Böden und Pflanzen. Ob der in den letzten Jahrzehnten beobachtete Anstieg des Kohlendioxids in der Atmosphäre auf das Konto des Minderheitsaktionärs gehe, sei keineswegs ausgemacht und schon gar nicht, ob es dem Menschen gelinge, dem kosmischen Großunternehmen mit Kyoto-Protokollen und anderen Beschwörungsformeln seinen Willen aufzuzwingen. Und das Ozonloch, werfen wir ein, und die zunehmenden Fälle von Hautkrebs, die werde er doch hoffentlich nicht abstreiten. Nein, unser Meteorologe leugnet nicht, dass der Ozon in etwa 15 Kilometer Höhe eine Schutzschicht bildet, die das Leben auf der Erde vor schädlichen ultravioletten Strahlen, UVB, abschirmt. Er räumt auch gerne ein, dass 1986 erstmals nicht gerade ein Loch, aber doch eine auffällige Verdünnung der Ozonschicht über der Antarktis beobachtet wurde. Ob man diese Verdünnung für Krebsfälle in Europa verantwortlich machen könne, sei allerdings höchst fraglich. Als Hauptschuldigen vermute er den Leichtsinn, mit dem eine sprunghaft wachsende Zahl von Touristen ihre bleichen Körper ungeschützt in der Tropensonne braten ließen. In Äquatornähe sei die UVB-Strahlung 20% höher als in unseren Breiten. Aber die Anfälligkeit der Einheimischen für Hautkrebs deutlich geringer als die der Europäer. Im Übrigen sei man auf dem besten Wege, den Ozonabbau zu stoppen. Das 1987 unterzeichnete Montrealer Protokoll, das den Ausstieg aus der Herstellung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen, FCKW, wie sie sich zum Beispiel in Spraydosen und Kühlmitteln finden, bis spätestens 2010 vorsieht, zeige bereits Wirkung. Nach den neuesten Berechnungen werde sich das Ozonloch in den nächsten 15 Jahren nicht mehr vergrößern und bis 2040 ganz verschwinden. Völlig ungeklärt fährt unser Meteorologe gut gelaunt fort, während wir unsere Empörung nur mühsam beherrschen, sei der Zusammenhang zwischen Treibhauseffekt und Erwärmung der Erde. Dass es auf der Erde wärmer werde, sei noch nicht sehr lange herrschende Meinung. Bis Ende der 70er Jahre habe die Mehrheit seiner Kollegen, gestützt auf die Temperaturen seit 1940, eine neue Eiszeit befürchtet. Das Gespräch mit einem Biologen über Fragen der Bioethik erweist sich als ebenso unerquicklich. Als wir unseren Abscheu vor dem genmanipulierten Frankenstein-Fraß bekunden, belehrt er uns, schon die Griechen und Römer hätten ihre Nahrungsmittel manipuliert. Brot und Käse, Bier und Wein seien keineswegs Natur, sondern hochgezüchtete Kunstprodukte. Auch Blumen, Rot und Rosenkohl kämen in der Natur nicht vor. Zwischen diesen guten alten Bekannten und neueren Errungenschaften, wie haltbaren Sauerkirschen, kernlosen Trauben oder Himbeeren, die im Herbst reifen, gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied. Eine Gesundheitsschädigung durch gentechnisch bearbeitete Nahrungsmittel sei in keinem einzigen Fall nachgewiesen worden, wohl dagegen größere Widerstandsfähigkeit der Produkte gegen Fäulniserreger, Würmer und Insekten. Auch der Geschmack könne gentechnisch verbessert werden, was nur Leute störe, die der Meinung seien, was gut schmecke, sei ungesund. Hinter dem Widerstand gegen die Gentechnik stecke der gleiche irrationale Affekt, der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung Deutschlands ihren Höhepunkt erreichte, desorientierte Menschen scharenweise in die Waschküche des Pfarrers Kneipp, in Nudistenlager und vegetarische Landkommunen trieb. Damals seien die Feindbilder einer naturbelassenen Lebensweise die Großstädte, die Juden und die Sozialdemokraten gewesen. Heute seien es die Globalisierung, die Kernkraft und die Gentechnik. Als der Biologe daran erinnert, unter den führenden Nazis seien auffallend viele Vegetarier gewesen, schlagen wir mit der Faust auf den Tisch. Wenn man schon die Nazis ins Spiel bringe, weisen wir ihn zurecht, dann doch wohl eher als Ahnherren der Experimente mit embryonalen Stammzellen, des therapeutischen Klonens und anderer Menschenversuche. Er wehrt müde ab. Ob ein Embryo schon als Mensch anzusehen sei, darüber könne man lange streiten. Überhaupt greife die Unruhe über denkbare Entgleisungen der Humangenetik unseren Möglichkeiten weit vor. Nur ein winziger Bruchteil der etwa 100.000 menschlichen Gene sei uns in seiner Funktion einigermaßen bekannt. Der schrille Ruf nach dem Gesetzgeber komme ihm daher vor wie der Ruf nach einer Straßenverkehrsordnung für den Mond.